Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge vom Konterpass-Podcast. Ich bin Tilmar Gebhardt.
Ich bin Jan Kradochwill.
Und produziert wird der Podcast wie immer von Pascal Riedel. Jan, schön, dass wir uns zusammengetroffen haben, auf etwas mysteriöse und komplizierte Umstände. Das war, glaube ich, nicht die allereinfachste Folge, die wir jemals aufgenommen haben.
Nein, das mit Sicherheit nicht. Es ist so eine Art Collage geworden, würde ich sagen, weil wir mussten diese Episode zweimal aufnehmen, beziehungsweise in zwei Teilen. Und beim ersten Teil warst du auf Reisen und mit Pascal und ich war im Grunde in den heimischen Gefilden und technisch besser ausgerüstet. Jetzt beim zweiten Mal bist du wieder zu Hause. Ich habe einen Junggesellenabschied im Kopf und deshalb könnte es vielleicht verschieden ankommen. Aber wir tun einfach unser Bestes, kleben die zwei Sachen zusammen und ich glaube, dass unsere Hörerinnen und Hörer, dass es ihnen schon gefallen wird. Sag mal, du warst in dem ersten Teil, den wir zusammenkleben müssen, ja unterwegs. Du warst wo?
Ich war in Frankreich im Urlaub, 2 Wochen lang in einem Camp mit Camperzelt und Anhänger, wie sich das so gehört. Also Pascal und ich waren unterwegs gemeinsam mit unseren Ladies. Und wir waren ja so an der Nordküste Frankreichs, kann man sagen, waren wir unterwegs. Also erst eine Weile in der Normandie und ganz zum Schluss sind wir dann in der Bretagne angekommen, bevor wir umgedreht sind und zurückgefahren sind. Und zwar zuletzt, als wir die Folge aufgenommen haben, waren wir am Cap Fréhel, falls ihr das was sagt.
Oh, tatsächlich. Ja, ich habe das nur ganz kurz. Ich habe eine kleine französische Geschichte, weil mein Großvater hat in der Bretagne gewohnt. Also ist einer der Auswanderer aus der damaligen Tschechoslowakei und ist in Vannes gelandet. Das ist an dieser Halbinsel da unten bei Quiberon mit den großen Wellen und kaltem Wasser. Deshalb habe ich da viele Sommer verbracht. Aber es ist schön. Und ihr wart bei Saint-Michel seid ihr vorbeigefahren, dann Saint-Malo und also so ein schöner, frischer Sommer, oder?
Da hat's euch ich wollte gerade sagen, ohne dass wir drüber gesprochen haben, hast du quasi die Eckdaten vom Urlaub schon abgerissen. Genau. Ja. Wir waren auf Mont Saint-Michel waren wir einen Tag, genau, Saint-Malo haben wir uns einen Tag lang angeguckt und ansonsten ein paar Strände mitgenommen, Campingplätze und all solche Dinge, genau.
Très bien, würde ich einfach sagen.
Und, wie der Franzose so sagt, ja, genau.
Und wir können ja damit sehr elegant zu unserem Inhalt für heute übergehen. Willst du mal so einen Abriss machen?
Genau, gerne. Wie schon in der letzten Folge angedeutet, haben wir heute die Silly Season in Deutschland für euch. Wir werden jetzt nicht jeden einzelnen Transfer abgrasen, weil es dafür ziemlich viele sind und sich gerade ja auch am Ende der Bundesliga-Bänke immer relativ viel tut, was für die Saison dann immer so mittelmäßig relevant ist. Aber zumindest die Top-Transfers wollten wir einmal besprechen. Dann besprechen wir einmal die Ausländerfraktion, was sich da immer so schön in Deutschland tut. Das ist das Thema der Silly Season Deutschland. Und als zweites größeres Thema wollen wir noch über die Czech Open sprechen, die vor knapp 1,5 Wochen stattgefunden haben und gehen kurz über zu Sommerturnieren in Deutschland insgesamt.
Na dann, los geht's.
Und wie immer starten wir rein in unsere News-Sektion. Und zwar machen wir den Anfang mit einigen Länderspielen, die stattgefunden haben. Gefühlt so ein bisschen unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit, ist ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, man hat es nur so am Rande mitbekommen. Und zwar waren verschiedene deutsche Nationalmannschaften wieder muss man ja sagen, mittlerweile kommt das häufiger vor, in Finnland im Trainingszentrum Erikele, um da Länderspiele zu absolvieren. Und zwar haben die deutschen U23-Herren gegen die finnischen U19-Herren gespielt. Das waren 2 Testspiele, die sind 5-13 und 4-8 ausgegangen, jeweils aus Sicht der deutschen Mannschaft. Wen man da hervorheben kann, ist vermutlich Maximilian, in Klammern Milli Spöhle, mit 5 Scorerpunkten. Der hat in 2 Spielen 1 Tor gemacht und 4 Vorlagen, also an 5 von 9 Toren insgesamt beteiligt. Das liest sich erstmal gut. Dann haben außerdem gespielt die deutschen Herren gegen die finnischen U23-Herren. Da ist das erste Spiel 1-13 ausgegangen und was ich so auf Social Media gesehen habe, waren die Herren auch nicht so wahnsinnig glücklich darüber. Aber das zweite Spiel war dann ein 5-7, also ziemlich doll die Kurve gekriegt, kann man sagen, denke ich. Und es haben außerdem gespielt die deutschen Damen gegen die finnischen U19-Damen. Und da sind die beiden Spiele ausgegangen 4-6 und 5-3. Also gab es da tatsächlich auch einen Sieg für die Deutschen. Da fand ich relativ auffällig, die 9 Tore sind insgesamt gefallen für die deutschen Damen und davon hat 5 die erste Linie geschossen, plus ein Penalty-Tor plus ein Powerplay-Tor, was vor allem durch die erste Linie gefallen ist. Also da die erste Linie scheint zu funktionieren und oder das Team scheint relativ angewiesen zu sein auf die erste Linie, kann man, denke ich, sagen.
Ich finde es ganz spannend, dass die Top-Nationen ihre U23-Auswahlen ausbauen. Also die Finnen und die Schweden, die machen es ja, glaube ich, schon eine Weile. Die Tschechen legen jetzt nach, die Finnen, die Schweizer auch. Auch vor allen Dingen aus einem gewissen Entwicklungsaspekt für die Länder dieser zweiten Reihe. Also zum Beispiel Deutschland oder Dänemark oder Norwegen, die würden wahrscheinlich nie ein Vorbereitungsspiel gegen die finnische A-Mannschaft kriegen für ihre WM-Quali, aber für die U23 der Finnen dann schon. Und ich meine, man sieht an den Ergebnissen, dass die dann schon ordentlich Dampf haben. Und das ist, glaube ich, für die sportliche Entwicklung schon ganz spannend, dass man sich auch mal mit denen in der Vorbereitung messen kann und nicht immer nur mit Mannschaften aus eben dieser zweiten oder dritten Reihe.
Mhm. Ja, sehe ich auf jeden Fall genauso. Ich finde sowieso, diese Länderspiele in Erikile sind eine coole Sache. Ich war leider persönlich noch nicht da, aber immer was man so sieht, ist Erikile einfach eine coole Geschichte. Also die Location ist ganz cool, die Unterbringung ist da super. Ich glaube, das ist eins von den Events, Trainingslagern, Testspielen, was auch immer man da macht, wo man sich ein Stück weit als zumindest sehr ambitionierter Amateursportler fühlen kann. Vielleicht nicht sogar als Profisportler, aber dafür wird einem wahrscheinlich zu wenig Luxustransport angeboten und so. Aber ich glaube, man kann sich da einfach richtig gut wohlfühlen und es fühlt sich alles sehr professionell an. Ich finde, die Testspiele lagen jetzt so ein bisschen mitten im Nirgendwo, muss ich sagen. Also ich glaube, die Spieler waren halt irgendwie mitten in der Vorbereitung und hatten wahrscheinlich die wenigsten von denen schon wieder mit Schläger und Ball trainiert. Deshalb bin ich mir immer nicht sicher, wie aussagekräftig die Geschichten so sind. Aber sie müssen ja nicht wahnsinnig aussagekräftig sein. Also sind halt Testspiele und die kann man ja eben zum Testen benutzen und dann ist auch gut. Passend zu dem Punkt, dass du gesagt hast, dass die Nationalmannschaften gerade oder die Länder ihre U23-Nationalmannschaften ausbauen. In Kürze gibt es ein aus meiner Sicht ziemlich cooles Floorball-Event in Deutschland. Wurde zuletzt auch auf Social Media verbreitet, nämlich den Nations Cup. Der wird stattfinden in Weißenfels und Naumburg vom 31.08. bis 3.09. Also wenn ihr diese Folge hört, geht es schon übermorgen los. Und teilnehmen werden Deutschland mit den A-Herren und die U23-Herren-Teams der Top-4-Nationen. Also Schweden, Finnland, Schweiz, Tschechien. Wer regelmäßig zuhört, weiß mittlerweile, was die Top-4-Nationen sind, hoffe ich zumindest. Und es wird so laufen, es heißt zwar Nations Cup, es ist aber tatsächlich kein Turnier in dem Sinne, also es wird keinen Turniersieger geben, soweit ich es verstanden habe, sondern einfach eine Batterie an Testspielen, weil Deutschland gegen jedes der anderen 4 Länder spielen wird. Aber die jeweiligen Top-4-Nationen haben nur 3 Länderspiele, nämlich einmal jeweils gegen Deutschland und dann gegen 2 der anderen 3 Teams. Ich bin mir nicht sicher, warum. Ich gehe davon aus, dass es einfach logistisch nicht anders möglich war. Also, dass die Teams vielleicht später anreisen mussten, früher fahren oder die einfach die Hallenkapazitäten erschöpft waren oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, unabhängig davon, finde ich, ist es eine richtig coole Geschichte und ist aus meiner Sicht zum ersten Mal seit langem der Fall, dass in Deutschland mal wieder Floorball auf richtig, richtig, richtig hohem Niveau zu sehen sein wird.
Weißt du, ob Weißenfels und Naumburg, ist das jetzt so als Konzept langfristig geplant, dass dort dieser Nations Cup irgendwie jährlich stattfinden soll? Oder ist es eher so eine Wandergeschichte?
Kann ich dir ehrlich gesagt überhaupt nicht sagen. Dieses Doppelkonzept Weißenfels-Naumburg habe ich jetzt schon häufiger gesehen. Es ist, glaube ich, auch hin und wieder mal so, dass wenn in Naumburg Trainingslager gemacht werden und da die Kapazitäten erschöpft sind, dass dann auch mal ein bisschen was in Weißenfels stattfindet und so. Also dieser Doppelstandort, der wird schon hin und wieder mal genutzt. Ich weiß allerdings nicht, ob das jetzt eine einmalige Geschichte ist oder so eine Art Testballon. Und wenn der gut funktioniert, dann wird es ausgebaut und geht reihum. Das kann ich dir nicht sagen.
Ich finde das ja das Konzept, dass man einen festen Standort, auch so einen Leistungsstützpunkt in Naumburg hat, wo man die gesamte Infrastruktur auf sie zugreifen kann, finde ich spannend und sinnvoll. Und das ist ja letztendlich auch ein Muster, was andere Länder wiederholen. Gerade für kleinere Sportarten ist es, glaube ich, wichtig, weil du halt nicht überall die Struktur kriegst, die du brauchst. Für so eine Veranstaltung, wo du mal die Nationalmannschaft auf heimischem Boden hast, wo sie auch gegen Top-Nationen spielt, finde ich das strategisch klüger, sie auch ein bisschen wandern zu lassen, auch in Ballungsgebiete zu bringen, wo du vielleicht die Leute einfach für die Sportart begeistern musst. Also du bringst natürlich einiges an Hausaufgaben mit, du musst dann natürlich auch für die Veranstaltung werben. Aber das ist ja das theoretisch, was fehlt, ne? Also diese Aushängeschilder. Und deshalb glaube ich, dass es sinnvoll ist, das in so einem kompakten Rahmen da vor Ort zu machen. Und da gehört es auch mindestens einmal hin. Aber dann kann man sich überlegen, ob das dann vielleicht auch mal nicht nach München und nach Hamburg und nach Berlin und so weiter und so fort gehört.
Tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, dass aus meiner Sicht Naumburg auch nicht unbedingt den perfekten Rahmen für Länderspiele dieser Art bildet. Also Weißenfels auf jeden Fall. Die Stadthalle ist super schön und ich bin da super gerne. Naumburg, finde ich, ist halt schon so eine B-Klasse-Halle. Also jetzt gerade fürs erste Mal, und es sind auch nur zwei von den vier Tagen in Naumburg und die anderen zwei sind ja in der Stadtfeldhalle. Wie gesagt, Stadtfeldhalle, alles gut. Naumburg, finde ich, bietet nicht, ganz ehrlich, nicht den richtigen Rahmen, unabhängig davon, ob da jetzt ein Gerflau liegt oder nicht, für Länderspiele auf dem Niveau. Aber gut, finde super cool, dass es so ein Event überhaupt gibt in Deutschland. Zwei von vier Tagen haben sie es ja geschafft, das Ganze in der Stadtfeldhalle steigen zu lassen. Von daher alles gut. Dann kleinere und oder größere News, je nach Auslegungssache, weil, glaube ich, schon sehr, sehr lange dran gearbeitet wurde. Unser werter Dachverband Flowball Deutschland hat eine neue Homepage. Die könnt ihr immer noch finden über flowball.de. Sie sieht aber anders aus als bisher.
Ja, das tut sie. Und wir hatten so ein bisschen im Vorgespräch darüber schon sinniert und du hast vermutet, dass ich dazu eine spezielle Meinung habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, die Website ist technisch wirklich sauber gemacht und sie passt irgendwie zu einem Verband, so wie man ihn sich in Deutschland vorstellt. Ich glaube, dass sie tatsächlich vielleicht so zwei Chancen hat liegen lassen. Und ich meine das gar nicht böse. Ich schätze wirklich extrem die Arbeit, die dahinter steckt. Ich weiß, es ist schwierig, sich da wirklich zu überlegen, worauf legt man halt die Prioritäten. Ich würde das vielleicht ein bisschen aufsplitten. Also diese erste Chance, die man hat liegen lassen, ist immer so diese Frage nach den Zielgruppen. Und es gibt so zwei Zielgruppen, die sind meiner Meinung nach am relevantesten für den Aufbau einer Website des Deutschen Floorball-Verbandes. Also die erste sind die Leute, die halt am häufigsten diese Seite besuchen oder einfach Informationsbedarf haben. Und das sind diejenigen, die aktuell halt im Saisonmanager landen und die aktuelle News haben wollen und Ergebnisse. Und die werden halt weiterhin offensichtlich im Saisonmanager landen. Und das ist meiner Meinung nach für den Verband ein sehr großes Problem, weil der Saisonmanager ist eine extrem inflexible Seite. Also du hast keinen Bereich, wo du Sponsoren einbetten kannst, wo du eine Geschichte erzählen kannst, wo du News hast. Also dieser riesige Batzen an Traffic, der normalerweise auf deiner eigenen Seite sich bewegen könnte, den du irgendwie schön steuern kannst, den du mit Themen beriesen lassen kannst, der ist nicht da. Ne? Und die Seite, so wie sie jetzt ist, wenn man auf diese entsprechende Unterseite geht, bedient sie diese Zielgruppe halt im Augenblick nicht. Ne? Also ich habe jetzt keinen Bedarf, da regelmäßig hinzugucken, werde ich nicht tun. Und ich glaube, die zweite Zielgruppe, die man liegen lässt, sind einfach Leute, die Sportart erstmal entdecken wollen und erkunden wollen. Also du hast ein Event, du hast irgendeine digitale Kampagne, die du geschaltet hast. Und wenn die Leute dann auf die Dachverbandsseite gehen, Also du kommst da hin, dann liest du halt das Design deiner neuen FD-Medaillen und Pokalauslosung und so weiter und so fort. Und das ist jetzt, klar, ist ein langweiliges Verbandsmenü, das geht auch nicht anders. So sind halt Verbandsmenüs, das ist auch richtig so. Aber es holt dich halt nicht ab. Also es gibt jetzt keinen Trigger, der dich irgendwie berauschen würde, dass du Bock hast, einen Schläger in die Hand zu nehmen und mitzumachen. Also weißt du, so ein schnell geschnittenes Video, wo du einen Querpass und einen Schuss und einen Save und so weiter und so fort, irgendwas, was dich sofort am Hals packt und einfach in diese Sportart reinzieht. Und ich glaube schon, dass man das mit relativ einfachen Mitteln machen könnte. Ich setze jetzt vielleicht sogar voraus, dass man jetzt dann mit der Seite so jetzt erstmal angefangen hat. Die hat eine gewisse Flexibilität. Die wurde ja von der Agentur gebaut, ne? Also das war jetzt diesmal niemand aus dem Verband, der da jetzt irgendwas bei WordPress zusammengepflastert hat. Und dass man halt wahrscheinlich jetzt bei diesen Sachen langfristig sich überlegen muss, dass man da halt eine gewisse sogenannte Landingpage baut, also irgendeine Unterseite, wo man einerseits die Leute, die dann Informationsbedarf im Rahmen der Bundesligen, also dieses Produkt, das letztendlich für dich ein Aushängeschild ist, aber auch für Leute, die zum ersten Mal Floorball entdecken, also dass du dem zum Beispiel so eine Kampagnenseite baust, dass die da halt wirklich abgeholt werden. Und diese zwei, das sind meiner Meinung nach die wichtigsten Zielgruppen, die werden halt nicht abgeholt. Weil die Leute, die sonst sich irgendein Dokument herunterladen wollen, also wenn du da eine ordentliche Navigation hast, findest du es. Also das ist jetzt nicht kein Hexenwerk.
Ja.
Und das ist, glaube ich, etwas, das ich glaube, sie hat, das ist technisch eine super Plattform. Es ist, die Struktur ist geschafft und jetzt muss man halt schauen, dass man für die Zielgruppen jetzt das vorbereitet, was man vorbereiten will. Wolltest du da noch was dazufügen?
Ja, also bin ich bei dir. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass es ein riesiger Schritt nach vorne ist. Also die Homepage vorher war einfach super unübersichtlich und mit der jetzt bin ich tatsächlich ziemlich happy. Also man findet schnell das, was man finden will. Und gerade diese News-Sektion, die war ja zuletzt, ich sag mal nicht infunktionell, das ist jetzt auch übertrieben, aber zumindest relativ unübersichtlich, gerade auch auf dem Mobile und so. Und mittlerweile finde ich das tatsächlich also alles super gelöst. Wo ich bei dir bin, also was mir vorher noch gar nicht so aufgefallen ist, hast du natürlich vollkommen recht. Mir war nicht so bewusst, dass wir ja eigentlich als Verband auf zwei verschiedenen Seiten agieren. Also es gibt flowball.de für News und so weiter und es gibt Saisonmanager für andere News, nämlich Ergebnisse und so ein Krams. Und klar wird das vielleicht auch hin und wieder auf der Homepage eingebunden werden und mal irgendwie präsentiert oder so. Aber hast du natürlich komplett recht, dass das beides so ein bisschen nebeneinander herläuft. Ist natürlich immer die Frage, was besser ist. Also, weil zum Beispiel der Schweizer Unihockeyverband, also unihockey.ch, das ist das Magazin, swissunihockey.ch, so heißt er, die haben ja ihre ganzen Statistiken meines Wissens nach mit in der Seite eingebunden. Da ist die Navigation aber unfassbar nervig. Also, bis du da was gefunden hast, hast du dich halt eine Stunde lang rumgeklickt und bist dir dann immer noch nicht sicher, warum die Scoreliste jetzt nach den ersten 20 Leuten aufhört und warum da Menschen fehlen. Da finde ich den Saisonmanager selbst schon deutlich besser und den finde ich auch wirklich gut. Also die Sachen, die man finden will, findet man sehr, sehr schnell. Zumindest bis es dann irgendwann ein bisschen unübersichtlich wird, wenn wieder 20 deutsche Meisterschaften dazukommen oder so. Aber immer bis zu dem Zeitpunkt finde ich den Saisonmanager super. Aber du hast schon recht, das läuft ein bisschen nebeneinander her. Vielleicht gibt es da ja noch eine Möglichkeit, irgendwann das Ganze irgendwie zu vereinheitlichen oder clever zu verlinken oder so.
Ja, und dann gibt's noch diese zweite Chance, die meiner Meinung nach liegen gelassen wird. Aber das ist, glaube ich, eher so ein Symptom der Sportart generell oder so eine Herausforderung langfristig. Und das ist einfach wirklich diese visuelle Bildsprache der Sportart, jetzt, wenn du sie wirklich gut verkaufen willst. Mhm. Ich meine, du stehst halt gerade jetzt, wenn du neue Mitglieder gewinnen willst, du stehst halt in Konkurrenz mit wirklichen Trendsportarten, also Sachen, die plötzlich auftauchen und die Leute begeistern. Und im Augenblick, glaube ich, verkauft sich die Sportart so ein bisschen dröge. Also mit wirklich mit Trend und mit Gespür für für den Zeitgeist als solches. Mhm. Ich glaube, das ist halt eine Herausforderung für Floorball, aber da kommt ja nicht mal der Weltverband hinterher. Also es ist, glaube ich, so eine Herausforderung, mit der müssen wir uns als Sportart weltweit ein bisschen rumplagen.
Ja, ne? ja, das stimmt. Ja, ein bisschen unter Wert auch einfach. Ne? Also gerade dafür, dass es eine schnelle, dynamische Sportart sein soll und ja auch ist, müsste das eigentlich in allen möglichen Clips und Reels und so wieder auffindbar sein und ist halt nicht so präsent, wie es eigentlich sein müsste wahrscheinlich. Ne? Das stimmt.
Ja.
Okay, dann noch drei relativ kurze News zum Abschluss der Sektion. Zum einen ist die erste Runde im Floorball Deutschland Pokal ausgelost worden, was ich tatsächlich einigermaßen unspektakulär finde, weil bei den Herren die Bundesligisten, also die Erstbundesligisten, ja noch zwei Runden spielfrei haben und wieder erst in der dritten Runde einsteigen. Deshalb gibt's da auch keine Hammerlose oder sowas in der Richtung. Also das Höchste der Gefühle ist halt, wenn zwei Zweitligisten gegeneinander spielen. Deshalb würde ich da auch nicht auf einzelne Partien eingehen oder so. Bei den Damen dagegen gab's eine ziemliche Klopperauslosung. Da spielt direkt in der ersten Pokalbegegnung spielen die ETV Lady Piranhas zu Hause gegen die Dümpner Füchse. Das war die Finalbegegnung im letzten Jahr und auch eine super knappe Partie im Jahr davor, die erst in Verlängerung entschieden wurde und Hamburg dann ja auch Pokalsiegerin geworden. Also da wird sich ein Team sehr, sehr, sehr früh und deutlich früher als gewünscht von seinen Pokalträumen verabschieden müssen. Dann zweite kleine News, Tim Breyer, seines Zeichens Center bei Alligator Malanz, Schweizer, beendet seine Karriere. Das kam relativ spät raus. Das wird vor allem durch Verletzungen begründet. Also ich habe ein Interview mit ihm gelesen, wo er sagte, dass er die letzten 2 Jahre nicht mehr wirklich schmerzfrei spielen konnte und das jetzt einfach kein zukunftsträchtiges Modell mehr ist. Deshalb das Karriereende quasi zwangsläufig. Ich wollte jetzt nicht über jeden Spieler sprechen, der seine Karriere beendet hat, aber Tim Breyer war ja tatsächlich eine Zeit lang der Star der Schweizer Nationalmannschaft, kann man, glaube ich, ein Stück weit sagen, gemeinsam vielleicht mit Jan Zaug oder Christoph Meyer. Ist ja auch ein Jahr in Mulchieu gewesen und hat da in der Saison 2018, 2019 gespielt und ist zum Center des Jahres gewählt worden. Ich glaube, dass es noch nicht wahnsinnig oft passiert, dass ein Ausländer und gerade ein Nicht-Finne in Schweden in der SSL so eine Trophäe bzw. so eine Auszeichnung eingeheimst hat. Also, dass der seine Karriere beendet mit jetzt um die 30, fand ich schon bemerkenswert. Und letzte kleinere News, der FC Stern München ist letztes Jahr oder jetzt quasi im Sommer aufgestiegen aus der zweiten Bundesliga Süd in die erste Bundesliga und benennt sich um in FBC München.
Ja, ich habe einen Artikel gelesen, ein Interview mit Sönke Grimpen, der ist ja Abteilungsleiter bei den Floorballern. Und der hat so ein bisschen erzählt, wie wieso, weshalb, warum. Und er hat auch angesprochen, wie anstrengend und wie langwierig die Findung des Vereinswappens und der Vereinsfarben ist. Ich glaube, er ist noch, er muss glücklich sein, dass er zumindest den Vereinsnamen jetzt gefunden hat. Weil ich kann mich erinnern, als wir in Berlin diesen Wandel machen mussten von BRT zu einem neuen Verein und ein neues Wappen und neue Farben. Also ich würde mir wirklich lieber drei rostige Nagel nochmal in den im Fuß reinjagen, als nochmal diese Tortur durchzumachen. Also das ist, du hast so viele Sensibilitäten in einem Verein und jeder wünscht sich was anderes und jeder assoziiert Farben und Formen mit irgendwas aus seiner persönlichen Geschichte. Und da drücke ich Ihnen ganz doll die Daumen, dass Ihnen alleine dieser Findungsprozess nicht die Laune verhagelt.
Ja, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Also du warst da ja, glaube ich, sehr, sehr nah dran, wie gesagt, als BAT sich umbenannt hat in Berlin Rockets. Ich war an einer anderen quasi Marketing-Vereinsgeschichte sehr, sehr nah dran, nämlich als der TSV Neuwittenbeck und der Kieler Floorball Club in Kiel gemeinsame Sache gemacht haben und fusioniert haben, beziehungsweise sich umbenannt haben in Baltic Storms, was aus meiner Sicht marketingtechnisch, markentechnisch tatsächlich eine ziemlich coole Sache geworden ist. Aber auch da war es, glaube ich, so zu dem Zeitpunkt, wo das feststand und kommuniziert wurde, haben drei Leute direkt ihre Karriere beendet, so weil sie gesagt haben, damit können sie sich nicht identifizieren, das ist nicht mehr ihr TSV Neuwittenbeck oder ihr Kieler Floorball Club. Also ich glaube, man kann das so gut machen, wie man möchte. Ich glaube, es ist nie möglich und erst recht nicht einfach, da alle beziehungsweise einfach möglichst viele Leute unter einen Hut zu bekommen. Da bin ich komplett bei dir. Also an der Stelle viel Erfolg an den FBC München. Ich bin gespannt, wann sie dann ihr Logo beziehungsweise ihre Marke präsentieren werden. Und damit wären wir durch mit unserer News-Sektion und gehen über in unser erstes großes von zwei Hauptthemen heute und das ist die Silly Season, die Transferperiode in Deutschland. Und zwar haben wir die Silly Season Deutschland so ein bisschen eingeteilt. Wir sprechen kurz über unsere Top 5 Transfers bei den Herren. Dann sprechen wir über die komplette, ich nenne es mal liebevoll, Ausländerbatterie, die erste Bundesliga Herren verlässt und neu dazukommt. Und dann reden wir kurz über die Top 2 Transfers in der Damenbundesliga. Wie gesagt, starten tun wir mit den Top 5 Transfers der Herren. Und mein erster Transfer, die 5 habe ich jetzt nicht in eine bestimmte Reihenfolge gebracht oder so, sondern einfach unabhängig von Impact sind das unsere Top 5 Transfers in der ersten Herren Bundesliga. Der erste, Nils Hofferbert, wechselt von Holzbüttgen nach Schweden in die Allsvenskan und zwar zu Sirius.
Ja, ich finde das super spannend. Also Nils war ja mein MVP für die letzten eineinhalb Saisons, würde ich sagen. Und es ist auch so eine Art Gradmesser für so einen Spitzenspieler aus der Bundesliga, wie er sich dann in Schweden durchsetzen kann. Ich finde tatsächlich sogar die Wahl des Vereins extrem gut. Ich bin immer skeptisch, wenn sich ein Spieler entscheidet, auch wenn er gerade so im Höhenflug ist, so den bestmöglichen Verein zu erwischen. Vielleicht hätte man ihn sogar irgendwo in der SSL einsortieren wollen, weiß ich nicht. Die Chance kriegt man ja meistens, wenn man so profiliert ist wie er. Aber Sirius ist ein guter Verein, weil da gab es so ein bisschen Fluktuation. Da ist jetzt noch der Kern der Mannschaft ist jetzt nicht so festgewachsen, dass er es schwer haben würde, da irgendwie sich so irgendwie menschlich oder sozial einzugliedern. Und spielerisch ist Schweden mit Sicherheit auch ein richtiges Pflaster für ihn, weil das halt so ein ausgewogener Spielstil ist. Finnland ist so ein bisschen wilder, Schweiz ist vielleicht ein bisschen körperlicher und Schweden ist top. Und ich glaube, dass er sich da auch herausragend entwickeln wird, auch im Interesse der deutschen Nationalmannschaft.
Ja, kann ich mich uneingeschränkt anschließen. Ich finde es auch einen super spannenden Transfer. Und wie du schon sagtest, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen der Gradmesser wird, wo man als nicht mehr junges, total aufregendes Talent aus Deutschland, weil er ist ja schon ein bisschen älter, aber als jetzt so als nächster Karriereschritt, wenn man sich quasi als Spitzenspieler in Deutschland und als safer Nationalspieler etabliert hat, was dann der nächste Schritt sein kann. Und ich bin super gespannt, wie die nächste Saison für ihn läuft. Ich glaube auch, dass der Schritt in die Allsvenskan sinnvoller ist. Ich glaube, in der SSL, da kann gut sein, dass ihn da ein Club genommen hätte. Ich glaube, da versauerst du dann vielleicht so ein bisschen am Ende der Bank. Und in der Allsvenskan hast du halt nochmal deutlich bessere Chancen, ja, sehr, sehr schnell auf Spielzeit zu kommen. Also unter dem Aspekt super spannender Transfer. Ich möchte an der Stelle auch einen kleinen Shoutout an Nils loswerden. Und zwar dokumentiert er sein Schweden-Abenteuer in Anführungszeichen auf Instagram. Und ich fand einige von den Beiträgen wirklich super spannend. Also er zeigt so ein bisschen, wie seine Wohnsituation ist und was er mit dem Team unternimmt und so und gibt sich da echt viel Mühe. Und ist auf jeden Fall ein Follow wert. Ich finde es, wie gesagt, wirklich spannend. Ich möchte nochmal das Ganze quasi so ein Stück weit umdrehen und einmal den Gedanken eher auf Holzbüttgen richten. Also der Verein, der tatsächlich in der Bundesliga ist und der Nils abgibt. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Transfer ziemliche Lücken hinterlassen wird bei Holzbüttgen. Also ich weiß nicht, ob man Nils als das Herz der Mannschaft bezeichnen kann. Ich glaube, dafür war Holzbüttgen zu breit aufgestellt und da sind ja auch wirklich noch viele Spieler dabei, die wirklich auch aus Holzbüttgen kommen. Aber ich glaube, er war schon der Spieler, mit dem sich auch wirklich super viele Jugendspieler aus Holzbüttgen identifiziert haben, weil er eben der eigener Nachwuchs, alle Mannschaften durchlaufen, irgendwann in der ersten Mannschaft angekommen, mit denen deutscher Meister geworden. Also er hat mit Holzbüttgen ja wirklich alles geschafft und war gleichzeitig aus meiner Sicht letzte Saison klar der beste Spieler und auch der wirklich immer gebrannt hat. Also der wirklich immer Bock hatte, immer alles gegeben hat. Was bei anderen Spielern so ein bisschen kommen und gehen war, hatte ich das Gefühl. Also da gab es schon auch Spiele, wo die auch ein Feuerwerk abgebrannt haben, aber halt nicht jedes. Und Nils war derjenige, der wirklich immer Feuer und Flamme war. Da bin ich wirklich gespannt, wie Holzbüttgen es schafft, den Abgang zu kompensieren.
Ja, ich würde da nur kurz hinzufügen, also genau, und was halt Nils Stärke war, er war halt so eine Art Wellenbrecher, auch so in Spielen, die mal Kacke liefen. Also wenn du jetzt irgendwie keinen Spielfluss hattest, wenn Holzbüttgen sich schwer getan hat, irgendwie durchzukommen, du hattest ihn so eben diesen Gleisspieler auf der linken Flanke, der immer wusste, wie er dann nochmal den Ball nach vorne bringt, um nochmal Druck zu erzeugen, auch wenn einfach dieser Spielaufbau vielleicht nicht so flüssig war. Und dieser Plan B auf zwei Beinen, der wird Holzbüttgen mit Sicherheit fehlen.
Ja, auch hier uneingeschränkte Zustimmung. Wie gesagt, bin gespannt, wie sie das kompensieren können. Der zweite Top-Transfer auf unserer Liste ist auch wieder ein Abgang. Und zwar geht Ferdinand Ondruska vom UHC Sparkasse Weißenfels nach Finnland, nach Jymy. Spricht man es möglicherweise aus? Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Das ist der Verein, der ihn tatsächlich gedraftet hatte. Also man könnte sagen, Ferdi hat Weißenfels durchgespielt, war ein Jahr lang da, Meistertitel geholt, Pokal geholt, macht da jetzt einen Haken dran und geht quasi das nächste Kapitel an. Nee, also ähnlich wie bei Nils, finde ich, ist es auf jeden Fall ein spannender Transfer. Für Ferdi bin ich gespannt, was es für ihn mitbringt. Gerade Finnland ja auch nochmal, ich glaube, Finnisch lernen ist deutlich schwieriger als Schwedisch lernen. Also da bin ich gespannt, wie das klappt mit der Eingliederung, ist jetzt ein bisschen dolles Wort, aber mit dem Anschluss an die Mannschaft und so. Bin ich gespannt. Für Weißenfels finde ich es an der Stelle tatsächlich ein bisschen schade. Also sie haben ihn ja letztes Jahr unter Vertrag genommen und ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass er einer der aufstrebenden Verteidiger in Deutschland ist. Und ich denke, wenn er da geblieben wäre, vielleicht kommt er irgendwann zurück, man weiß es immer nicht, aber ich hätte mir auch eine Welt vorstellen können, in der er die nächsten 10 Jahre in Weißenfels spielt und da halt eine der Stützen wird in der Verteidigung, gerade auch so ein Offensivverteidiger über die nächsten x Jahre. Und das haben sie jetzt scheinbar zumindest mal für eine Saison nicht mehr.
Ich finde, Ferdinand ist auch so ein Abgang, der ist wirklich auch schade für die Bundesliga. Weil das sind so Typen, deren Entwicklung du vielleicht gerne innerhalb eines Wettbewerbs verfolgst. Weil so verschwindet er natürlich erstmal so ein bisschen aus dem Spektrum. Aber insofern ist es wirklich wirklich schade, dass man so einen ordentlichen, auch physischen Verteidiger, der wird da ja nochmal ins Physische nochmal reinwachsen, das ist ja ein junger Bengel, dass man den verliert. Aber viel Erfolg im Norden.
Genau, viel Erfolg in Finnland. Und der dritte Transfer auf unserer Liste ist auch wieder ein Abgang, aber der letzte reine Abgang auf unserer Liste, das ist Matthias Siede, der nicht erschreckend, streng genommen nicht transferiert wird, sondern der sich einfach zur Ruhe setzt und von Weißenfels ins Karriereende überwechselt.
Ja, also Matze hat ja ein Lebenswerk hinterlassen, ne? Ich kann mich noch erinnern, als er angefangen hat, ich habe gegen ihn, glaube ich, das war die SG Halle Hohenmülsen, das war so ein seltsames Konstrukt, das in der Bundesliga gespielt hat, aber sehr solide gespielt hat, und von dort hat er sich ja dann weiterentwickelt und verabschiedet und irgendwann so bei Weißenfels gelandet und ist letztendlich bis heute so der Weißenfelser Spieler gewesen, der wirklich an allen Ecken und Enden zu finden war. Hat ja sehr offensiv gespielt, auch aus der Verteidigerposition oder dann halt immer tief gefallen. Also der Junge konnte wirklich alles spielen. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch ein Abgang ist, der Weißenfels sehr fehlen wird, auch weil das einfach eine Type war, die eine gewisse Ruhe mit sich gebracht hat. Er war einer, der hat sich jetzt nicht immer so aufgeregt, wie mal die anderen Jungs, denen der Erfolg mal zu Kopf gestiegen ist. Das war bei Matthias selten der Fall. Und deshalb ist es wirklich ein Verlust für Weißenfels. Und ich sage es jetzt ähnlich wie bei Ferdinand, mit Sicherheit auch für die Bundesliga, weil das war halt ein deutscher Spieler, der aber das Top-Niveau die ganze Zeit mitgehalten hat und der mit Sicherheit tiefe Fußstapfen hinterlässt.
Ja. Ja, sehe ich auch so. Matthias Siede, also Weißenfels ist, würde ich sagen, der eine Verein, der einen Abgang wie ihn am besten kompensieren kann. Einfach weil sie einen sehr, sehr breiten Kader haben. Das haben wir auch in unserer Folge schon thematisiert, in der wir den Saisonrückblick gemacht haben, dass eben eine der großen Stärken von Weißenfels die Kaderbreite war und die eben extrem dabei geholfen hat, diesen Meistertitel zu holen. Deshalb, wenn es ein Team kompensieren kann, ist es, denke ich, Weißenfels. Ich glaube trotzdem, dass er ein ziemliches Loch reißen wird. Gerade in den Playoffs, wir hatten ja auch über die Scorerwerte gesprochen und so, da war er einfach ganz klar der Go-To-Guy von Weißenfels, der für den Löwenanteil der Punkte gesorgt hat in den Playoffs. Und dass der jetzt einfach wegbricht und dass dann in den nächsten Playoffs, wenn es alles gut so läuft, wie Weißenfels sich das vorstellt, dass das einfach jemand anderes kompensieren muss, da bin ich gespannt, wie sie das Puzzle lösen und wie sie das nächste Saison hinbekommen. Und Matthias Siede, ja, glaube ich, auch momentan Marathon Topscorer in der Bundesliga, wenn ich das alles richtig gesehen habe, wird seinen Vorsprung dann nicht weiter ausbauen können. Ich bin gespannt, wer da vielleicht nächste Saison seine Chance wittert und versucht, ihn anzugreifen.
Ja, Matthias ist ja auch noch ein junger Bengel. Er hat die Karriere im zarten Alter von 33 Jahren oder 32 Jahren jetzt beendet. Weißt du, da sind noch viele Lenze frei für ein Comeback. Also, weißt du, dann langweilt man sich dann irgendwann oft in der Hängematte und ja, dann passiert es plötzlich und man steht wieder auf der Piste.
Du sprichst da ja aus Erfahrung, ja. Von daher würde ich dich da einfach beim Wort nehmen.
Ich auf keinen Fall. Ich auf keinen Fall.
Gut, und wir kommen zum vierten Transfer auf unserer Liste. Den dürften mittlerweile alle kennen und ich denke, dass er niemand mehr überrascht. Es ist tatsächlich ein Neuzugang und kein Abgang aus der Bundesliga. Flemming Kühl wechselt vom HC Rüchenberg Winterthur aus der Schweiz zurück zu seinem Stammverein, kann man nicht ganz sagen, weil er ja ursprünglich aus Tetenbühl kommt, aber zu seinem zumindest Bundesliga-Stammverein und geht zu den ETV Piranhas nach Hamburg.
Ja, auf ihn freue ich mich wirklich sehr, weil ich bin ganz gespannt, was die Schweiz mit ihm angestellt hat. Er war ja schon davor ein sehr guter Spieler. Ich fand ihn früher zwar technisch begnadet und wenn er den Raum hatte und wenn er im Flow war, war das natürlich ein Unterschiedsspieler. Aber wenn es nicht so gut lief, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, konnte man ihn relativ gut aus dem Spiel nehmen. Ja, also mit vielleicht ein bisschen körperlicherem Spiel ging das relativ gut. Das ist ja etwas, das kannst du gut abschütteln, wenn du mal im Ausland spielst. Und darauf freue ich mich. Und wenn ich das so ein bisschen im Kontext dieser anderen Spieler sehe, die da nach Hamburg strömen und jetzt auch mit den Plänen für die Trainermannschaft ist das, glaube ich, ist ja Geheimtipp. Ich meine, Hamburg hat in den letzten Jahren schon immer gut vorgestoßen an die Spitze und ich glaube, das wird eine Truppe sein, die dieses Jahr einiges reißen kann.
Ja, sehe ich auch so. Zwei spannende Punkte, die du angesprochen hast. Zum einen diese körperliche Geschichte, da sehe ich genauso. Also Fleming war schon immer groß, aber war nie eine wahnsinnige Kante, würde ich mal behaupten. Den konnte man schon mit dem ein oder anderen beherzten Check vom Ball trennen. Ich weiß nicht, wann du ihn zuletzt gesehen hast. Ich glaube, physisch aus dem Spiel zu nehmen, wird der Junge nicht mehr so leicht sein. Der hat, glaube ich, in den letzten 12-14 Monaten oder so locker 10 Kilo draufgepackt. Und das jetzt nicht, weil ihm der Schweizer Käse so gut geschmeckt hat, sondern ich gehe mal davon aus, dass du ihm auch auf Instagram folgst. Also der trainiert einfach wie ein Bekloppter. Und ich glaube, er ist dadurch auch nicht unbedingt langsamer geworden oder so. Also ich könnte mir vorstellen, dass Zweikämpfe mit dem Jungen demnächst kein Zuckerschlecken mehr sein werden. Bin ich auch super gespannt, wie der sich in der Bundesliga macht. Und unabhängig davon glaube ich auch, dass er Hamburg eine super wichtige Komponente gibt, die den Jungs einfach noch gefehlt haben. Also es ist eine super talentierte Truppe, da sind, weiß ich nicht, 10, 11 Spieler dabei, die irgendwie in der 19-Nationalmannschaft aktiv sind oder aktiv waren oder so. Also das sind auf jeden Fall, die Ansammlung von Talent bei Hamburg ist schon krass. Aber ich weiß nicht, ob ihnen Erfahrung gefehlt hat oder so ein paar klare Führungsspieler oder sowas in der Richtung oder ob sie einfach alle noch zu jung waren, ich weiß es nicht. Aber ich denke, wir können uns darauf einigen, dass es halt aus dem einen oder anderen Grund in den letzten 2 Saisons nicht ganz für das gereicht hat, was die sich in Hamburg wahrscheinlich auch vorgestellt haben. Also einmal mit dem 4. Platz und einmal mit dem Aus im Viertelfinale. Aber ich bin gespannt. Also Fleming zum einen super ehrgeiziger Typ, aber eben auch ein extremer Leader. Dadurch, dass er halt immer wirklich, wirklich Feuer schiebt, den anderen aber auch durch so eine nicht unbedingt unangenehme, penetrante Art, aber er lebt den anderen Jungs halt vor, was er erwartet und wie er die Sportart lebt und spielt. Und alleine das entwickelt, glaube ich, häufig so einen Sog, in dem sich andere Spieler echt mitziehen lassen. Also da bin ich, wie du gesagt hast, ich bin super gespannt auf Hamburg nächste Saison. Ich glaube, dass Fleming eine Komponente sein könnte, die den Hamburgern auf jeden Fall gefehlt hat. Und das ist unabhängig mal von den anderen Transfers, die vielleicht der ein oder andere Spitzenverein mit dem einen oder anderen Ausländer noch tätigen wird, dass es für Hamburg nächste Saison eine Ecke weitergehen könnte als diese Saison. Und der letzte Transfer aus unserer Liste ist tatsächlich sowohl Abgang als auch Neuzugang. Julian Rüger wechselt von den Floorfighters Chemnitz nicht zum Stern München, sondern wir haben es oben angesprochen, zum FBC München. Zieht also wieder in seine Heimatstadt. Ich weiß gar nicht, ob es vielen bewusst ist, aber Julian Rüger kommt ursprünglich aus München, hat dann eben bei Kaufering gespielt, weil Kaufering damals schon eine Bundesligamannschaft hatte. Deshalb Kaufering ist so ein bisschen sein Floorball-Bundesliga-Ursprung, aber kommt eben aus München. Da finde ich wirklich beide Seiten am Transfer spannend. Und zwar aus ähnlichen Gründen. Also zum einen hat er in Chemnitz, glaube ich, letzte Saison eine super wichtige Rolle gespielt. Zum einen als sehr spielstarker und torgefährlicher Verteidiger, zum anderen aber auch durch seine Leadership und seine Erfahrung neben der Bande. Also der hat ja schon eine Menge gemacht, hat ein paar Jahre in der Schweiz gespielt, ein halbes Jahr in Lettland gespielt. Chemnitz war sein 2. Bundesliga-Verein, München wird jetzt sein 3. sein. Also der hat echt schon ein bisschen was erlebt im Floorball, auch ein paar Jahre Nationalmannschaft gespielt. Der ist halt schon ein Leader und gleichzeitig hat er ja so ein bisschen nebenbei, so gut das eben nebenbei geht, während man noch Floorball spielt, die Trainerkarriere eingeschlagen. Ist jetzt meines Wissens nach auch in der U17-Nationalmannschaft als Co-Trainer aktiv und ich habe auch schon das ein oder andere Mal mich relativ ausführlich mit ihm über Floorball ausgetauscht. Also der klügelt schon ganz gerne rum, was Individual- und Teamtaktik angeht. Ich könnte mir vorstellen, dass das Chemnitz neben der Bande wirklich fehlen wird nächstes Jahr und bin gespannt, wie sie das kompensieren. Gleichzeitig glaube ich, dass es aus all den Gründen, die ich gerade bei Chemnitz als Abgang genannt habe, für München ein super wichtiger Neuzugang sein wird. München auch ultra junge Mannschaft. Ich glaube, die sind, ich weiß es nicht genau, aber im Schnitt sind die, glaube ich, 20 Jahre alt oder so. Da wird er, glaube ich, einfach eine Menge Führungsqualitäten mit einbringen, den Jungs so ein bisschen einbläuen, wie sie zu laufen und zu funktionieren haben, auf und vor allem auch neben dem Spielfeld. Da bin ich wirklich auch gespannt, wie München sich nächste Saison in der Bundesliga schlagen wird und welchen Impact Julian da haben wird.
Ich würde zu Julian vielleicht nur sagen, dass ich gewisse Sache sehe ich vielleicht ein kleines bisschen anders. Ich kann mich an seine Kaufringer Zeit erinnern. Ich fand, dass er damals so ein bisschen befreiter aufgespielt hat. Und wenn ich jetzt mir aussuchen könnte, ob ich jetzt den Julian Rüger aus Kaufringer Zeiten oder den Julian Rüger aus Chemnitzer Zeiten in die Mannschaft holen würde, dann wäre mein Favorit der Kaufringer. Und ich glaube aber, dass es eine etwas subjektive Verzerrung ist. Also in den paar Spielen, wo ich ihn jetzt erlebt habe, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, war seine Rolle in Chemnitz ein bisschen zu einfach lesbar, weil er war halt so der, so ein bisschen der Olli Bothe aus Chemnitz, wenn er da mal nach vorne über die linke Flanke durchgerutscht ist oder dann eben hinten den Defensivjob machen sollte. Ich glaube ein bisschen, dass er auch diese Verantwortung, die er in Chemnitz übernommen hat, nach dem Abgang der Trainer in der Vorsaison, dass der das so ein bisschen auf den Platz mitgeschleppt hat. Also wirkte auf mich ein bisschen so. Und ich weiß jetzt nicht, welche Rolle er in München spielen wird, aber wenn man ihm da so ein bisschen mehr freie Hand lässt, wenn er sich da wieder ein bisschen mehr auf sich als Spieler konzentrieren kann, dann glaube ich, kann er vielleicht noch einen kleinen Sprung nach vorne machen.
Ja, das mag gut sein. Gleichzeitig bin ich mir gar nicht sicher, ob München unbedingt, also wenn du sie so trennen möchtest, in den Julian Rüger Kaufringer und den Julian Rüger Chemnitz, ich weiß gar nicht, ob München mehr Bedarf an dem Kaufringer Julian Rüger hat, als an dem Chemnitzer Julian Rüger.
Ja, das kann sein. Das kann sein.
Ich glaube, bei der Mannschaft sind quasi Leadership-Qualitäten auf dem Feld und einfach so ein alter Hase, sage ich jetzt mal. Der Junge ist auch noch keine 30, von daher ist jetzt auch nicht so, als würde er dann nur seinen Kadaver übers Feld schleppen. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese ganzen Aspekte neben der Bande und einfach als Stimme im Team und spielerisch, also wie gesagt, da ist ja durchaus auch noch ein bisschen was vorhanden, könnte ich mir vorstellen, dass er dem Team sogar mehr hilft als der Kaufringer Julian Rüger, wie du sagtest. Aber ich habe mit ihm und mit München auch noch nicht gesprochen. Ich weiß nicht, welche Rolle sie für ihn vorgesehen haben. Ich könnte mir beides vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich auch da einbringt ins Trainerteam und ein bisschen was übernimmt. Ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass sie sagen, sie sind mit dem, was sie die letzten Jahre gemacht haben, ja sehr, sehr, sehr gut gefahren. Sie machen damit jetzt einfach so weiter, genau so, und benutzen ihn halt nur in Anführungszeichen als Spieler. Und dass er dann vielleicht wieder diese Rolle einnimmt, wie du es gerade beschrieben hast. Also ich könnte mir beides vorstellen. Ja. Bin ich gespannt.
Ja, du hast da eine wichtige Sache gesagt. Also wenn du so einen Spieler hast und du musst ihm für ihn diese Rolle finden und du hast sehr wenige Spieler in Deutschland, die wirklich in beiden Aufgaben halt so einen Unterschied machen können wie er. Ne? Das heißt, willst du eigentlich einen extrem guten Spieler haben, der dir deine 20, 25 Buden in der Saison schießt, wenn du ihn richtig einsetzt? Oder ist er jemand, der dich einfach taktisch voranbringt? Und das wird mit Sicherheit ein Dilemma sein. Aber du hast recht. München hat sich sehr gut entwickelt und die werden schon wissen, wo sie ihn brauchen. Ja.
Okay, und dann kommen wir über zur ganzen Ausländerriege der ersten Bundesliga-Herren. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, muss ich ehrlich sagen. Da sind sehr viele Namen. Ich habe zu dem einen oder anderen auch ein bisschen recherchiert und im Endeffekt bin ich immer dazu gekommen, eigentlich weiß man nichts Ganzes und nichts Halbes nicht so richtig und das ganze Recherchieren ist eigentlich die Mühe auch nicht so ganz wert. Warum ist das so? Weil fast alle von den ganzen Finnen, Tschechen, wo auch immer sie herkommen, die in die Bundesliga kommen, die sind alle, wenn man sie nicht wirklich persönlich kennt und nur übers Internet versucht, ein bisschen was rauszufinden, mehr oder weniger unbeschriebene Blätter. Also der ein oder andere mag davon mal in der Salibandy-Liga aufgelaufen sein. Wenn ja, dann haben die irgendwie 10 Spiele gemacht und da einen Scorerpunkt oder sowas in der Richtung. Oder die kommen halt irgendwie so aus zweiter, dritter Liga und haben da mal besser und mal schlechtere Scorerwerte. Ist natürlich auch abhängig davon, sind es Verteidiger, sind es Torhüter oder sind es Flügel. Finde ich alles super undurchsichtig. Deshalb würde ich das einfach mal kurz auf das Minimale runterbrechen und einfach mal kurz sagen, was eigentlich so passiert ist und was für Nationalitäten sich hier so ins Spiel bringen. Und zwar bekommt Holzbüttgen einen Österreicher und 2 Finnen neu dazu. Chemnitz bekommt 3 neue Finnen dazu. In Leipzig verabschiedet sich Juho Väänäläinen und ansonsten weiß man noch nicht wahnsinnig viel meines Wissens nach. In Wernigerode verabschieden sich direkt 3 Ausländer, da unter anderem Takula und Olsson, die letztes Jahr ziemlich gute Scorerwerte aufgelegt haben, und Huistinen, der in der Defense gespielt hat. Und sie bekommen direkt 5 Finnen dazu, von denen einer Levi Väänänen ist. Der dürfte dem einen oder anderen nicht ganz unbekannt sein. Der kommt aus Kaufering. Die anderen 4 sagen absolut gar nichts. In Kaufering wiederum verabschiedet sich die komplette Ausländerreihe, die sie letztes Jahr verpflichtet haben. Also die drei Letten und die zwei Finnen sind alle weg. Und ich habe bisher noch nichts darüber gelesen, inwieweit sie es kompensieren können oder wollen. Kann ja in beide Richtungen gehen. Vielleicht machen sie es auch einfach über eigenen Nachwuchs. In Bonn wurde ein Tscheche, ein Finne und ein Este verpflichtet. Und Weißenfels bekommt einen Finnen dazu. So, und das ist an der Stelle eigentlich mehr oder weniger das Gesamte, was wir dazu sagen können. Und ich würde vorschlagen, Jan, wir sprechen uns dann einfach in 8 Wochen nochmal. Und dann wissen wir vielleicht, welche von den ganzen, nicht mal Namen, die ich hier vorgelesen habe, sondern welche von diesen anonymen Spielern wir uns vielleicht ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen sollten und welche von denen vielleicht und eher unter ferner Liefen verpflichtet worden sind.
Klingt nach einem guten Plan.
Okay, so machen wir es. Und dann kommen wir abschließend noch zu der Silly Season der ersten Bundesliga Damen. Da haben wir nur 2 Namen auf der Liste. Zum einen, weil es sind weniger Teams, sind nur 8 und nicht 12. Dementsprechend gibt es auch ein bisschen weniger Transfers. Gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass bei den Damen immer ein bisschen weniger Bewegung drin ist. Und gerade diese Sektion Ausländerinnen verpflichten, Ausländerinnen nicht verpflichten, das passiert eigentlich fast gar nicht. Also letzte Saison hat sich Wernigerode so ein bisschen daran versucht, die sind aber, glaube ich, alle wieder weg, meines Wissens nach. Wie gesagt, im Normalfall ist da relativ wenig Bewegung drin. Deshalb einmal unsere Top 2 Transfers bei der Damen-Bundesliga. Und zwar wechselt Luisa Diesener von den Red Devils Wernigerode zu den ETV Lady Piranhas nach Hamburg. Zieht damit in die gleiche Stadt, in der ihre Schwester schon wohnt und spielt. Das finde ich ist ein spannender Transfer, weil Hamburg letzte Saison schon einen sehr, sehr breiten Kader hatte. Was man ihnen vielleicht vorwerfen kann, ist, dass zum einen die zweite Linie nicht immer torgefährlich genug gewesen ist und dass die dritte Linie, ich sag mal, insgesamt instabil ist jetzt auch übertrieben. Das war schon eine der besten dritten Linien der Liga. Aber eben nicht, also lange nicht die Qualität auf den Platz bringen konnte, wie die erste und die zweite Linie. Und Luisa Diesener hilft halt, beide Lücken so ein bisschen zu schließen. Also torgefährliche Flügelspielerin, die auch wirklich unangenehm ist gegen den Ball und da auch gut mal ein paar Leute an- und ablaufen kann. Könnte mir gut vorstellen, dass sie in der zweiten oder in der dritten Linie zum Einsatz kommt und die Qualität in beiden Linien hebt. Selbst wenn sie in der zweiten Linie spielt, ist es ja dann mit Sicherheit so, dass eine andere Spielerin in die dritte Linie rutscht und da die Qualität heben wird. Ich gehe davon aus, dass sie nicht erste Linie spielen wird, weil die halt letzte Saison wirklich extrem gut funktioniert hat. Aber ich bin gespannt. Und dann gehen wir über zum zweiten Top-Transfer in der Damen-Bundesliga. Das ist Theresa Beppler-Alt. Die wechselt von den Dümpner Füchsen, mit denen sie letztes Jahr deutscher Meister und Pokalsiegerin geworden ist, zu den Wizards Bern-Burgdorf in die Schweiz.
Ja, ich finde es eigentlich sehr gut, dass wir jetzt wieder eine Nationalspielerin mit wirklich guten Skills haben, die sich in die Schweiz traut, weil irgendwie hat das in den letzten Jahren nachgelassen. Also ob es jetzt nur Corona war, glaube ich nicht. Ich glaube, dass davor schon so ein gewisses Gefälle da war. Also die Namen mit Dirksen und Kuhlmann und Timmel und Gerdes, Gatzke, Baumgarten war ja sogar auch in der Schweiz. Die hat's schon gegeben und das tut natürlich gerade zum Beispiel der Nationalmannschaft gut, wenn du Spielerinnen hast, die sich irgendwo im Ausland weiterentwickelt haben, weil auch wenn jetzt die deutsche Liga einen Satz nach vorne gemacht hat, ist es immer gut, wenn diejenigen, die dann wirklich nochmal an der Spitze sind, da ihre Grenzen ausloten. Und ich fand das schade, dass das in den letzten Jahren nachgelassen hat und ich wünsche mir, dass da Theresa Erfolg hat und dass sie da vielleicht wieder so eine neue Art oder so eine neue Generation Role Model werden kann für andere Spielerinnen, um zu sehen, dass es sich wirklich lohnt, mal in eine andere Top-Liga zu gehen, ins Ausland, um da einfach weiterzuwachsen. Mhm.
Ja, du hast jetzt die Perspektive von Theresa selbst betrachtet. Ich finde tatsächlich die Perspektive von den Dümpner Füchsen auch super spannend, weil sie war ja ihres Zeichens Verteidigerin in der zweiten Linie und hatte eigentlich auch immer gespielt, also fast nie erste Linie. Die haben immer so ihr eigenes Ding gemacht und Theresa hat so ein bisschen die zweite Linie zusammengehalten, würde ich behaupten. Powerplay und so hat sie natürlich auch gespielt, aber hat eben immer, obwohl sie, denke ich, relativ klar die beste Verteidigerin bei Dümpner war, eben immer in der zweiten Linie gespielt. Und hatte aus meiner Sicht auch sehr, sehr viel Verantwortung übernommen. Und war auch ein Stück weit dafür verantwortlich, dass du auch gegen die zweite Linie von Dümpen, du konntest halt nie nachlassen. Weil wenn du einmal gesagt hast, so, bei denen können wir jetzt ein bisschen ruhiger angehen und müssen nicht ganz so aggressiv anlaufen und so, dann hat sie halt 3 Meter mit dem Ball gemacht und hat den dir einfach in den Winkel geschlänzt. So, das musste man halt immer mit berücksichtigen bei Dümpen. Und das war teilweise auch echt nicht so ganz einfach zu verteidigen, obwohl wirklich alle wussten, was sie vorhat. Also, dass sie gut schlänzen kann, das sollte eigentlich mittlerweile seit ein paar Jahren bekannt sein. Aber sie war damit trotzdem immer sehr, sehr erfolgreich. Und ich bin gespannt, was das mit der Perspektive von Dümpen insgesamt macht. Also, ich könnte mir vorstellen, gerade in der Kombination mit dem anderen Transfer, den wir vorhin angesprochen hatten, Luisa Diesener, die auch zu Hamburg geht, dass der Meisterschaftskampf nächstes Jahr tatsächlich wieder ein bisschen offener wird. Also gerade letzte Saison hat Dümpen ja so mehr oder weniger unschlagbar gewirkt, zumindest wenn man sich einfach nur die Ergebnisse anguckt. Ich gehe davon aus und ich würde jetzt mal so ein bisschen darauf wetten, dass der Meisterschaftskampf zumindest wieder offener wird. Also ich könnte mir immer noch gut vorstellen, dass die Dümpner Füchse Meisterinnen werden, aber die Wahrscheinlichkeit ist aus meiner Sicht eher kleiner geworden als größer. Gut, damit wären wir durch mit unserer Übersicht Silly Season Deutschland. Wenn euch ein Transfer fehlen sollte oder ihr sagt, der ein oder andere Transfer, den wir hier besprochen haben, der hat wahrscheinlich gar nicht so große Auswirkungen, wie wir dem Ganzen hier angedichtet haben, dann teilt uns das gerne auf Instagram mit. Wir sind da grundsätzlich immer diskussionsfreudig. Und würden übergehen zu unserem zweiten größeren Thema dieser Woche. Das ist eine kurze, nicht nur Nachbesprechung, sondern auch grundsätzliche Besprechung des größten Sommerturniers, das es, glaube ich, so gibt in der Flowball-Welt, nämlich der Czech Open. Ja, wie gerade schon angesprochen, unser zweites großes Thema von heute sind die Czech Open. Das würde ich einfach mal behaupten, größte und bekannteste Floorball-Sommerturnier, das es so gibt auf der Welt. Zumindest fällt mir kein größeres oder bekannteres ein. Das ist gelaufen am 12. und 13. August, wobei das auch schon so ein Stück weit gelogen ist, weil es sind ja immer diverse Kategorien und die fangen teilweise auch deutlich früher an. Ich glaube, die Herren- und Damenkategorien, wo es ja mit Abstand am meisten Teams gibt, die fangen immer schon am Donnerstag an mit ihren Spielen. Und normalerweise ist Mittwoch auch schon eine Players-Party und all solche Geschichten. Also das sagen wir mal einfach in der Woche vom 7. August bis 13. August, da haben die Czech Open stattgefunden. Und in den Elite-Kategorien hat jeweils Pixbo gewonnen. Die wollten es uns einfach machen, so dass wir nicht aufzählen mussten, wer welche Kategorie gewonnen hat. Wir machen es trotzdem ganz kurz. Bei den Herren hat Pixbo gegen Wieler gewonnen aus der Schweiz. Da war Topscorer der Zug United-Neuzugang Albin Sjögren. Also der setzt da an, wo er bei seiner Playoff-Performance aufgehört hat letztes Jahr. Der hat 2 Tore und 11 Vorlagen gemacht und tatsächlich hätten seine 11 Vorlagen alleine schon gereicht, um Topscorer zu werden. Und bei den Damen, wie gesagt, hat auch Pixbo gewonnen gegen Umeå. Bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht. Man verzeihe mir meine Schwedischkenntnisse. Da war die Topscorerin Emma Stenberg und kleiner Funfact zur Scorerliste in der Damendivision. Alle 5 Topscorerinnen kamen von Pixbo und erst die 6. war eine Nicht-Pixbo-Spielerin.
Ja, also mein persönliches Highlight bei diesem Czech Open war mit Sicherheit das Spiel von Tatran gegen Villa, noch in der Gruppenphase der Elite-Kategorie. Da hat Tatran tatsächlich geschafft, nach dem ersten Drittel 0-7 hinten zu liegen, was für so ein Czech Open-Turnier eigentlich schon üblicherweise das Endergebnis war, zumindest in der Höhe der Tore. Hat es aber dann tatsächlich erreicht, dass es in der 55. Minute plötzlich 9-9 stand. Also die haben ein riesen Comeback gemacht, haben dann tatsächlich nach der Verlängerung nochmal 9-10 verloren. Und das war auch das Spiel, was hätte noch entscheiden können, dass man eben die Gruppenphase gewinnt als Tatran und dann eben das Finale spielen kann gegen Pixbo. Weil dieser neue Modus, also beziehungsweise ich glaube seit letztem Jahr ist er schon aktiv, hat im Grunde nur eine Gruppenphase und dann letztendlich schon die Titelspiele. Aber Villa hat es gemacht und stand dann im Finale und hat gegen Pixbo verloren. Wir haben uns ja vorgenommen, dass wir in Czech Open diesmal vielleicht noch mehr mit so 2 Schritten zurück einmal komplett abgrasen und als Turnier, also es ist ja, du hast es schon gesagt, es ist ja ein riesiges Turnier. Früher waren da über 200 Mannschaften dabei. Das wurde jetzt ein bisschen neu strukturiert, weil es eben diese Masters gibt, weil es eine Junioren-Veranstaltung gibt, die im Vorlauf stattfindet. Aber es gibt seit 30 Jahren tatsächlich, seit 1993, es wurde damals von den Vaculík-Brüdern aufgebaut. Ich glaube, die managen es bis heute noch. Und früher war das so ein kleines Turnierchen eben für diese aufstrebende tschechische Szene, ist extrem schnell gewachsen, ist dann irgendwann eben über 100, 160 Teams waren es, glaube ich, dieses Jahr. Und wir haben uns ja so ein bisschen vorgenommen, dass wir überlegen, was in den Jahren, die wir beide da ab und zu mal verbracht haben. Ich habe, glaube ich, insgesamt 12 oder 13 Teilnahmen auf dem Buckel. Wenn ich so ein bisschen mich erinnere. So
kurz zum Vergleich, ich habe 2. Also ich war auch schon da, aber scheinbar deutlich geringerem Umfang als du. Aber gut, du kommst ja, glaube ich, sogar gebürtig aus Prag, ne? Also dann ist es wahrscheinlich auch ein Stück weit als Prager Floorballspieler. Ich glaube, da ist es ein Stück weit vorgeschrieben, dass man da teilnehmen muss.
Absolut, genau. Also jede Mannschaft in Tschechien weiß, Czech Open ist einfach ein Pflichttermin. Also wenn du da nicht hinfährst, hat jemand irgendwie die Orga vergeigt und vergessen, die Mannschaft anzumelden. Also das war eigentlich immer selbstverständlich. Und ich glaube, gerade in dieser Natur des Turniers, das ist ja wirklich was ganz Spezielles für Floorball. Also das ist ja selten im Handball oder im Volleyball, dass es eine Veranstaltung zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr gibt, wo gerade so diese Elite-Spieler und Spielerinnen eben mit den totalen Amateuren so ein bisschen dahin mingeln. Ja. Also so dieser Klassiker, dass man irgendwie um 2.30 Uhr im Lavka Club am Samstagabend an der Bartheke gerade irgendwie seinen Wodka Red Bull serviert bekommt und links von dir steht Tomáš Kafka und rechts von dir Jussila und die unterhalten sich und du kriegst da einen Drink serviert. Das ist ja was Spezielles, ne? Also du wirst wahrscheinlich nicht bei irgendeinem Fußball-Event an der Theke stehen und dann steht links ein Messi und rechts ein Ronaldo. Das passiert selten. Im Floorball kannst du das noch genießen. Das ist wahrscheinlich der eine der wenigen Vorteile einer Randsportart. Und wir haben uns ja vorgenommen, dass wir so ein bisschen rückblicken und so die Erfahrung, also so gewisse Erinnerungen präsentieren, die uns so aus der Geschichte hängen geblieben sind. Und was für mich eigentlich so eine große, viel zu selten erzählte Geschichte ist eigentlich diese Geschichte von Finster. Also Finster war ja, ich würde sagen, das letzte Mal, dass sie Czech Open gespielt waren, war wahrscheinlich vor knapp 20 Jahren, weil es dann eine Regel gab, dass Mischmannschaften eben nicht mehr starten durften bei solchen Turnieren. Jedenfalls war das so eine Auswahltruppe aus Finnland, also so eine halbe finnische Nationalmannschaft. Oft war das eine komplette Nationalmannschaft. Da haben halt die ganzen großen Stars mitgespielt, wie Suntila und Janne Tecke und alle waren dabei. Und man wusste, die kriegen so 1,5 Spiele in dieser Elite-Kategorie noch einigermaßen nüchtern hin. Und dann hast du schon gesehen, dass sie ab und zu mal so ein bisschen schwanken. Aber das Spektakuläre war ja, die haben ja tatsächlich alle ihre Spiele gewonnen. Und meistens gab es dann eben dieses Finale zwischen diesen schwedischen Profis. Damals war es Pixbo um Niklas Hede und Henrik Quist. Und die haben eben gegen diese sehr ungezwungenen, mit viel zu langen, kurzen Hosen ausgestatteten Finnen gespielt und meistens dann ganz knapp irgendwie 6-5 gewonnen. Also die Schweden und die Finnen waren dann so diese Meister der Herzen. Und Finster hatte damals, ich kann mich erinnern, sie hatten so ein ganz spezielles Maskottchen mit. Und zwar war das so ein dauerbetrunkener Leichtmatrose. Und er hatte einen Koffer immer in der Hand. Und entweder hat er geschlafen oder er hatte diesen Koffer irgendwie aufgemacht und irgendwas in dem Koffer gesucht. Ich saß irgendwann mal hinter ihm und das Spannende war, was in diesem Koffer war. Also in diesem Koffer, ich kann mich erinnern, war eine Orange, eine Flasche Wodka und eine Socke. Und das war irgendwie so die Ausrüstung.
Das klingt sehr zufällig.
Ja, es war irgendwie so die Ausrüstung, die er brauchte, um offensichtlich als Teamlead seinen Job zu erledigen. War das so ein bisschen so seine Aufgabe. Und an den erinnere ich mich unglaublich gerne zurück. Den gibt's, glaube ich, nicht mehr. Also gerade weil die IFF eben verboten hat, dass im Sommer diese Profispieler dann sich zusammenfügen können in Gruppen oder in Mannschaften, die eben nicht mehr lizenziert sind. Das wurde dann irgendwann, war das dann letztendlich auch der Tod von Finster. Und ich glaube, noch so eine letzte Erinnerung an Finster. Ich glaube, sie haben mal noch in dieser schönen alten Eishockey-Arena, das hat so einen Betoncharme gehabt, diese T-Mobile-Arena, das war eine Eishockey-Arena von Sparta Prag. Da wurden die Finalspiele ausgetragen. Und irgendwann hat, glaube ich, Pixbo Finster geschlagen und ging so hin zu den Zuschauern und haben so die Schläger zu den Zuschauern geworfen, also die Schweden von Pixbo, und wollte so ein bisschen so eine Geste, also so ein paar Geschenke den Zuschauern geben. Aber die Zuschauer waren natürlich immer auf der Seite von Finster und haben die Schläger wieder zurück auf dem Feld geworfen und haben die Schläger wieder geworfen. Also das waren, die Sympathien waren klar aufgeteilt, zumal man auch wusste letztendlich, dass Pixbo und andere Top-Mannschaften auch dafür so ein bisschen bezahlt wurden. Man hat es ja organisiert, dass sie eben zu den Czech Open kommen, um eben dann auch Zuschauer zu locken, um eben diesen Status der des Turniers aufrechtzuerhalten. Also diese Erinnerung an Finster, das ist so das, was für mich irgendwie die Czech Open ausmacht. Das hat sich natürlich über die Jahre hinweg gewandelt. Das Turnier ist professioneller geworden, es ist gewachsen. Es gab auch Phasen, wo es dann hieß, es wächst eigentlich zu viel. Es wurden neue Hallen aufgenommen, die dann relativ unbeliebt waren. Es wurden, glaube ich, sogar Spielzeiten gekürzt. Und vor ein paar Jahren gab es dann wieder so eine Gegenwende, wo man gesagt hat, okay, gut, wir müssen das Ganze jetzt vielleicht wieder so ein bisschen auflockern, wir müssen ein bisschen längere Spielzeiten geben, überlegen, ob die Mannschaften dann tatsächlich immer in irgendwelchen schlechten Hallen, sondern wir müssen das irgendwie ausgleichen. Und ich habe das Gefühl, dass es jetzt wieder so ein bisschen in die richtige Richtung geht. Aber
Es ist, glaube ich, immer so ein bisschen beide Seiten, ne? Also ich glaube, die Elite-Kategorie der Herren wurde zum Beispiel letztes Jahr umstrukturiert. Das waren, glaube ich, traditionell immer 16 Teams, also sowohl 16 Herrenteams als auch 16 Damenteams in dieser Elite-Kategorie, die immer gegeneinander gespielt haben und dann halt, ich glaube, 4 Vierergruppen und Viertelfinale, Halbfinale, Turniersieger am Ende. Und dann hattest du aber immer Spiele, die halt irgendwie, ich glaube, 3x15 Minuten, und du hattest irgendwie 2 Spiele am Tag. Und ich glaube, die Elite-Mannschaften haben sich irgendwie zusammengesetzt und gesagt, so Leute, das macht eigentlich keinen Sinn mehr. Das ist für uns keine Vorbereitung, sondern wir müssen eher gucken, dass wir da mit möglichst vielen unverletzten Spielern aus dem Turnier rauskommen. So ungefähr. Und genau, also wie du sagtest, ich glaube, bei der Elite-Herren-Kategorie haben sie jetzt mit Absicht den Schritt zurückgemacht. Also es sind jetzt nur noch 8 Teams, 2 Vierergruppen, du spielst die Gruppenspiele und dann sind die Gruppenersten direkt im Finale, so wie es jetzt dieses Jahr war.
Da muss man auch sagen, dass es sich ja auch zu einem gewissen Ausmaß angeboten hatte, weil Corona hatte das Ganze so ein bisschen neu gestartet. Ja. Ne? Die Tschechen konnten ja tatsächlich im Sommer dieses Turnier, glaube ich, beide Mal austragen, einmal austragen, aber halt extrem komprimiert.
Ja, ich glaube, beide Male 2020 hat es deutlich später stattgefunden. Ich glaube, das war mehr so Herbst. Ja. Aber ja, ich glaube, Czech Open mussten tatsächlich nicht aussetzen.
Und wenn du dich an deine 2-Mal, hast du gesagt, es ist zwar relativ kompakt, aber erinnerst, was waren so Erlebnisse oder Erinnerungen, die dir hängen geblieben sind?
Ich habe ein kleines Erlebnis, was ich gerne teilen würde, das ist nur ganz, ganz klein vorweg, und dann habe ich noch meine Lieblingsanekdote. Du sagtest ja vorhin, dass diese Möglichkeit besteht dass man Floorball mal so erlebt, dass man einfach in einer großen, coolen Stadt ist und da halt überall die Weltstars trifft, was im Profisport so sicher nicht möglich wäre. Gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, dass die Czech Open so eine der ganz, ganz wenigen Möglichkeiten sind, wo man tatsächlich als Floorball-Spieler mal das Gefühl hat, dass sich Floorball wie eine Weltsportart anfühlt. Weil wenn man einfach an diesen Tagen, also Donnerstag bis Sonntag in Prag unterwegs ist, die Czech Open haben ja auch immer dieses Paket, dass man die öffentlichen Verkehrsmittel, dass man die komplett umsonst nutzen kann. Und es ist wirklich häufig so, dass wenn man da unterwegs ist, trifft man in irgendwelchen U-Bahnen und Straßenbahnen und Bussen einfach super viele Leute mit Toolbags und Floorballschlägern in einem Ausmaß, wie das normalerweise einfach nicht passiert. Wie man sonst halt vielleicht mal Leute mit Basketballshorts oder Fußballschuhen oder sowas sieht. Das finde ich immer ganz cool. Hat halt so ein ganz bestimmtes Flair. Und ich war bei den Czech Opens, ich glaube 2016 und 2017 müsste es gewesen sein, mit dem FC Lindenau City. Grüße gehen raus an die Jungs. Da waren so ein paar gar nicht ganz unbekannte Namen dabei. So ein gewisser Arte Ronkanen hat mitgespielt, ein Henrik Koivistoinen, der damals auch ein paar Jahre bei Leipzig performt hat. Thorsten Harnisch war dabei, Mirko Czerny aus Hamburg, ehemaliger Leipziger, Robert Ecke war dabei. Also ein paar Leute, die vor so 5, 6, 7, 8 Jahren, vielleicht auch eher 10, 12 Jahren, je nachdem, wie man anspricht, in der Bundesliga ihre Kreise gezogen haben. Und 2016 war ich das erste Mal dabei. Und tatsächlich das erste Spiel, was wir gespielt haben, war für mich schon so die perfekte Czech Open-Anekdote. Das war eben das eins der allerersten Spiele am Donnerstagmorgen, ich glaube irgendwie um 8.20 Uhr oder so. Also ich glaube, die frühestmögliche Zeit, zu der man angesetzt werden kann, ist 8 Uhr. Und es war eben 8.20 Uhr in irgendeiner wirklich gottlosen Halle in irgendeinem Industriegebiet, wo wir erstmal richtig lange recherchieren mussten, wie wir da überhaupt hinkommen und so. Die Halle selbst war dann natürlich cool, aber die Lage von der Halle war wirklich abenteuerlich. Und dann sind wir, also FC Lindenau City, auch immer eine Truppe gewesen, der es, glaube ich, mehr um den Spaß ging und erst in zweiter Linie um den Floorball. Aber wenn man beides verbinden konnte, war es quasi die perfekte Voraussetzung. Und dann sind wir in die Halle gekommen, und wir meine ich erstmal nur mein Auto. Ich glaube, es waren nämlich irgendwie so 4 Leute, die quasi zuerst an der Halle waren. Ich war einer davon. Da haben wir dann noch 2 getroffen und sind irgendwie zu 6 oder zu 7 schon mal in die Halle marschiert, während sich das andere Auto noch tierisch verspätet hatte oder was auch immer der Grund für die Verspätung war, wahrscheinlich die Players Party am Tag vorher, sind wir eben so in diese Halle marschiert und haben uns erstmal ein bisschen umgeguckt, und dann waren da schon, also ich schätze 20 bis 22 tschechische Spieler, die sich schon aufgewärmt haben und ready gemacht haben für das Spiel. Und das war irgendeine super ambitionierte U21-Truppe. Also alle mit niegelnagelneuen Trikots, riesiges Team. Ich glaube, es waren mehr als 20 Spieler dabei. Dann waren halt 2, 3 noch dabei, die irgendwie nur Wasserträger gemacht haben oder so, weil eh klar war, dass sie nicht zum Einsatz kommen. Coaching-Staff bestimmt auch 3, 4, 5 Leute. Und du hast halt wirklich gesehen, die benutzen das als vernünftige Vorbereitung und wollen hier ein bisschen was reißen und ihr Spiel verbessern. Und auf der Gegenseite stand dann halt so eine total zusammengewürfelte Truppe, die super spät in die Halle gekommen ist. Dann haben sich 5 Leute irgendwie so 3, 4, 5 Pässe zugeschoben und die anderen Leute haben gar nichts gemacht, sondern sich ein bisschen auf der Bank ausgeruht, bevor das Spiel losging. Während die eben ihr komplettes halbstündiges Warm-up oder was auch immer es war absolviert haben. Und dann ging halt das Spiel los und am Ende haben wir es, glaube ich, relativ deutlich 4-1 gewonnen oder so. Und ich glaube, die wussten nicht so richtig, wie sie mit der Situation fertig werden sollten. Ich weiß nicht, ob es auch für die die erste Czech Open war, so einige von denen wirkten, als würden sie die Welt nicht mehr verstehen. Ja, aber also das ist eben dieses Witzige an dem Turnier. So, es ist halt völlig egal, wie ambitioniert man als Floorballer ist. Es kann halt immer sein, dass die Leute, die gegenüber auf der Platte stehen, dass sie vielleicht ein bisschen runtergerockt wirken oder auch völlig zugedröhnt sind noch von der Nacht vorher. Aber teilweise sind das halt wirklich, wirklich heftige Floorballspieler, auf die man da trifft, auch wenn man die nicht da vermuten wollen würde. Also so ein bisschen diese Wolf im Schafspelz-Geschichte war, das hatte ich den Eindruck. Das war sehr amüsant im Nachhinein.
Darf ich da noch eine kurze Geschichte nachlegen? Und zwar, gerade wenn du das so erzählst, kann ich mich erinnern, wir haben irgendwann mal mit Berlin, mit so einer Truppe, wo wir mal gesagt haben, guck mal, jetzt versuchen wir mal, wie weit wir kommen, und haben da ein paar bessere Spieler mit reingeholt und versucht wirklich die Mannschaft aus Berlin, also zumindest die ganze Bundesliga-Truppe, reinzuholen. Und wir haben es geschafft, dass wir in der Gruppenphase gegen Znojmo, das war ja damals erste, also die höchste tschechische Liga, ich glaube, wir haben 5-5 gespielt oder 3-3, also wirklich ein super Ergebnis. Und am Ende war das so, dass wir in der Tabelle tatsächlich vor ihnen standen und wir waren dann halt dementsprechend qualifiziert, mussten halt nicht irgendwie so eine Zwischenrunde spielen. Und diese erste, also diese Superliga-Mannschaft kam so aus der Halle raus und wir lagen da so ausgestreckt auf der Wiese. Und ich kann mich erinnern, unserer Mannschaft war ein gewisser Jojo Pauser, der ein herausragender Torwart war. Er war auch ein sehr, sehr guter Feldspieler. Und er hat natürlich Czech Open auch sehr genossen. Und er trug damals, das war noch vor Borats Zeiten, aber wenn man sich daran erinnert, was Borat trägt für ein Onesie, das trug Jojo. Das Problem war, ich glaube, dass dieser Onesie im Schritt nicht alles abdeckte, was nötig war abzudecken. Und er lag so da, ausgestreckt, flach, irgendwie dann Beine breit. Und die Jungs kamen gerade aus der Halle raus und sahen diese 12 Opfer auf dem Boden liegen. Und ihnen wurde in dem Moment bewusst, dass das die Mannschaft ist, die in der Tabelle vor ihnen ist. Und dass wir diejenigen sind, die jetzt nicht zu dieser Zwischenrunde irgendwie quer durch die Stadt fahren müssen, sondern diese Mannschaft mit dem Typen da, der eigentlich einen viel zu kleinen, viel zu engen Onesie trägt, ist vor ihnen dran. Und einer meinte zu dem anderen nur auf Tschechisch, sind die das? Und er nickte und die Minen fielen zu Boden und sie gingen an uns wirklich sehr verdoppelt vorbei. Also solche kleinen Ergebnisse, ich bin total dabei, das sind so die kleinen Erinnerungen, die man unglaublich gerne mitträgt für viele Jahre hinweg. Also
Ja, genau. Ja, das passt da perfekt rein. Und mir wurde auch gesagt, wie gesagt, ich bin gar nicht so Czech Open erfahren, aber das Ziel ist scheinbar immer so ein bisschen samstags noch zu spielen. Das war zumindest das, was ich so mitbekommen habe. Zumindest wenn man in dieser riesigen Open-Kategorie sich anmeldet. Also es gibt ja verschiedene Kategorien, ich glaube 3 oder 4 Elite ganz oben, dann irgendwie Pros, das sind die bisschen ambitionierteren, bis dann zu dieser Open, wo halt wirklich jeder mitspielen darf. Und da ist auch, glaube ich, egal, was du vorhin gesagt hast, ne? Also ich glaube, bei den Pro-Kategorien, da müssen es wirklich Teams sein. Und ich glaube, bei der Open-Kategorie ist völlig egal. Da kannst du halt hinschicken, wen du willst.
Das kann sich tatsächlich auch extrem lange ziehen, weil ich kann mich erinnern, ich hatte irgendwann mal für eine Schweizer Mannschaft gespielt und wir hatten am Samstag 6 Spiele gehabt. Also wir sind da irgendwann im Halbfinale, glaube ich, rausgeflogen. Und es waren tatsächlich 6 sehr, sehr lange Spiele. Und da bist du schon am Abend ordentlich platt. Also wahrscheinlich gesund ist es dann auch nicht mehr.
Ja, genau. Ich glaube, dann Samstag ist es immer so, je besser du in der Gruppenphase gewesen bist oder so, desto mehr Spiele oder weniger Spiele musst du am Samstag spielen, um dann nochmal weiterzukommen irgendwie so, ne? Ich glaube, da wird auch mit Freilosen gearbeitet. Keine Ahnung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sich das Format schon mehrfach geändert hat und das, was wir jetzt hier erzählen, nur für einige Jahre gilt und in anderen Jahren war es auch schon wieder anders. Aber ja, mit dieser Truppe, die wir da 2016 am Start hatten, da wurde viel Bier konsumiert, was ja auch sehr viel sehr günstig ist in Prag. Aber die Performance war gar nicht so schlecht, die wir da hingelegt haben, glaube ich. Naja, so viel zu den Czech Open von unserer Seite. Wir hatten uns überlegt, ob wir noch kurz über Sommerturniere in Deutschland sprechen wollen, quasi so als Anhang zu diesem Czech Open-Thema. Da hattest du dir, glaube ich, ein paar Gedanken zugemacht, Jan.
Ja, eher so Sorgen, weil es ist eigentlich recht schade, dass es in Deutschland diese Großfeldturniere nicht gibt. Es gibt ja jetzt das als so ein bisschen Art Sommerprogramm, gibt es diese Street Floorball-Serie. Das ist ja super, so eher als Aushängeschild für so die Innenstädte dieses Landes. Aber es ist ja offensichtlich, dass in Deutschland Großfeldturniere fehlen, die es jetzt gibt, wo man sagen kann, das ist so eine Art Vorbereitung vielleicht für die Top-Teams. Es ist so ein Sparkassen-Cup oder so ein Renew Cup, aber das sind meistens eher so Einladungsveranstaltungen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es hängt dann tatsächlich von Region zu Region ab, wie viel Mühe man sich machen kann, wie die Infrastruktur ist, ob man überhaupt Hallen dafür hat, ob man Übernachtungsmöglichkeiten hat, die Mannschaften einzuladen. Wir hatten ja damals in Berlin, glaube ich, einen sehr erfolgreichen, ich will nicht sagen Versuch, ja, wir haben jetzt 2 oder 3 Jahre in Folge gemacht, dass wir die Berlin Open hatten. Wir hatten gleich im ersten Jahr im Finale Witkowice gegen Grasshoppers. Ich glaube, das war so ein Beleg dessen, dass es geht, aber dass man wirklich sehr viel Aufwand betreiben muss. Und ich würde mir wünschen, dass es vielleicht innerhalb der gerade etwas besser strukturierten Vereine, wo es auch ein bisschen mehr Personal gibt, einfach mehr und mehr Anreize und auch Willen gibt, halt solche Veranstaltungen dann umzusetzen. Weil einerseits geht es natürlich um Vorbereitung, sportliche Entwicklung, aber wir sehen es ja anhand der Czech Open, dass du einfach auch regional einfach viel mehr Leidenschaft für die Sportart entfachst. Und dass du auch in kleineren Städten oder lass es auch eine große Stadt sein, einfach auf die Sportart aufmerksam machst, vor allen Dingen in einer Zeit, wo ja die anderen Sportarten, die in Deutschland relevant sind, insbesondere Hallensportarten, eigentlich tot sind. Und insofern wäre es natürlich schön, wenn hier ein bisschen mehr passieren würde, aber ich sehe gerade nicht so viel passieren, oder?
Ja, also für mich fehlt so ein bisschen diese Mitte in Deutschland. Also wie du schon sagtest, es gibt den Renew Cup und den Sparkassen Cup, aber das sind ja beides ganz eindeutig Vorbereitungsturniere. Also da sind ja, wie du schon sagtest, erstens nur eingeladene Teams, aber auch dann wirklich nur Teams, die das quasi schon als festen Bestandteil ihrer Saisonvorbereitung absolvieren oder so als letztes Testturnier, bevor es dann wirklich wieder mit der Saison losgeht oder sowas in der Richtung. Und es gibt eben das Flower Meeting Münster, was ja ein sehr erfolgreiches Konzept hat, sag ich mal, ist aber zum einen ein Kleinfeldturnier und auf der anderen Seite ist da wieder dieser Spaßfaktor extrem groß geschrieben. Also ich glaube schon, dass es Teams gibt, die da hinfahren und sagen, so, sie sind ambitioniert und sie wollen das Ding gewinnen, aber ich glaube auch, die nehmen an den ganzen Fäden teil und sagen nicht, so, wir sind hier nur zum Floorball spielen. Und ich würde es schon cool finden, wenn es noch irgendwas in der Mitte geben würde. Also müssen jetzt nicht die Czech Open sein, ich glaube, es ist auch schwierig, dieses Phänomen nachzuahmen in der Größe. Auf der anderen Seite ist die Lage von Deutschland in mitten Europa zwischen Schweiz, Tschechien und den skandinavischen Ländern dafür ja auch gar nicht so schlecht. Also ich würde es schon cool finden, wenn man da in kleinerem Stil irgendwie ein Nachahmerturnier machen könnte oder so. Was mir allerdings im Nachhinein noch eingefallen ist, problematisch könnte natürlich der Spielplan in Deutschland sein. Also ich hatte zuletzt immer schon das Gefühl, oder nicht nur das Gefühl, sondern es ist ja wirklich so, dass die Saison in Deutschland immer länger wird. Mittlerweile gerade für Erstligisten läuft sie ja von Anfang September bis, wenn man sehr ambitioniert ist nächstes Jahr und auch Final Four spielen will, bis mindestens mal Mitte Mai. Und in den anderen Top-4-Nationen sind die Saisons ja einfach viel kürzer. Die fangen zwar ähnlich früh an, aber sind halt deutlich früher fertig und haben dann früher ihre Pause, früher Saisonvorbereitung und so. Ich denke, da ist nochmal ein bisschen mehr Platz einfach für solche Sommerturniere. Und vielleicht ist da nochmal die Motivation von vielen Spielern auch höher, noch an sowas teilzunehmen. Eben weil man noch nicht so ganz die spielfreie Zeit sich einfach nicht über so einen kurzen Zeitraum ausdehnt, wo sowieso alle im Urlaub sind und so, sondern man vielleicht auch eher mal selber Bock hat, wieder zum Schläger zu greifen und dann bei so einem Turnier mitzuspielen.
Ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt. Ich selbst kenne es jetzt von den anderen Vereinen, dass auch die Hallenproblematik natürlich ein Riesenthema ist, weil in Ländern wie zum Beispiel Tschechien werden ja Sporthallen größtenteils ganz einfach kommerziell vertrieben. Ne? Deshalb hast du Trainingszeiten manchmal bis 1 Uhr nachts, weil einfach damit wird Geld verdient und die Hallen werden vermietet und die stehen einfach immer zur Verfügung. Und auch im Sommer stehen sie zur Verfügung. Und wenn sie gereinigt werden müssen oder sowas, dann muss das so schnell wie möglich passieren, weil die sollen ja wieder weitervermietet werden. Und in Deutschland ist es ja oft so, dass entweder die Hallen sind in manchen Regionen kostenlos und man muss sich aber halt dafür entsprechend bewerben. Und das Amt lässt natürlich seine Großzügigkeit sehr gerne raushängen und dann gibt's die Halle halt nicht. Oder sie werden dann vielleicht für einen Obolus zur Verfügung gestellt, aber es ist ja dann meistens eben nicht so einfach, an die Hallen ranzukommen. Und gerade im Sommer, wenn niemand so richtig Lust hat, sich den Aufwand zu machen, für irgendeine Trendsportart da ein Großturnier zu ermöglichen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Problem. Und das ist deutlich einfacher in anderen Staaten.
Ja, das mag sein. Hallenproblematik, ja, ist ja sowieso ein Thema, mit dem sich viele Vereine und Verbände Tag ein, Tag aus auseinandersetzen müssen, glaube ich. Okay, dann wären wir mit unserer Folge größtenteils am Ende angekommen, würde ich sagen. Jan, hast du noch letzte Wünsche, Kommentare, Anmerkungen, Kritiken, die du im August diesen Jahres loswerden möchtest?
Ach, ich bin eigentlich froh, dass wir diese etwas komplexere Folge, wie wir am Anfang erklärt haben, gut überstanden haben. Ich würde einfach alle unsere Hörerinnen und Hörer nutzen, oder bitten darum, dass sie unseren Podcast helfen zu streuen, weil ihr wisst ja, wir haben eine Instagram-Seite, das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass wir versuchen, so viele Leute wie möglich zu erreichen, damit eben Floorball schön erzählt wird, damit wir Geschichten unters Volk bringen können. Und dafür brauchen wir natürlich eure Unterstützung. Jede Gruppe, jedes Team, jeder Verein hat ja mittlerweile seine WhatsApp-Gruppen, hat seine Verteiler. Das sind ein paar Sekunden Zeit, die man braucht, um auf den Teilen-Button unseres Podcasts zu klicken und es in die WhatsApp-Gruppe zu packen und die Kolleginnen und Kollegen einfach zu ermutigen, mal sich einen Podcast anzuhören, wenn man mal auf dem Weg zum Training oder vom Spiel ist. Und das wäre sensationell, wenn ihr uns dabei helfen könntet. Und ansonsten, glaube ich, war es eine runde Folge. Und vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.
Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Unsere nächste reguläre Folge erscheint am 26. September. Bis dahin sind mit Sicherheit schon die ersten paar Saisonspiele absolviert und der Saisonauftakt ist hoffentlich für viele von euch geglückt. Dafür schon mal viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.